Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen heute mit Klaus Pilger. Der Fußballtrainer Jürgen Klopp, der schrieb über den ehemaligen Fußballprofi Neven Subotic: Er ist der außergewöhnlichste Spieler, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Nicht fußballerisch, aber menschlich. Neven Subotic, geboren 1988 im bosnischen Banja Luka, war schon sehr jung ein Kriegsflüchtling, lebte als Kind und Jugendlicher in Deutschland und den USA, wurde ein Star bei Borussia Dortmund, deutscher Meister, serbischer Nationalspieler und schon während seiner erfolgreichen Profikarriere gründete er mit 23 Jahren eine Stiftung für Brunnenbau in Afrika. Heute ist das die Welfare-Stiftung. Alles geben, so heißt Subotics Buch über sein Leben und seinen ganz besonderen Weg und Wandel. Und dazu nochmal ein Zitat von Jürgen Klopp: Neven begann sich zu verwandeln von einem Fußballprofi zu einem Heiligen. Herzlich willkommen, Neven Subotic, bei den Zwischentönen.
Danke, freut mich, hier zu sein.
Dieses Heiligen-Zitat von Jürgen Klopp, als Sie das zum ersten Mal gelesen oder gehört haben, was haben Sie da gedacht?
Vielen Dank, es ist ein schweres Erbe anzunehmen. Ich kenne ja meine Fehler und sehe das natürlich alles andere als so, wie er das tut. Aber es ist seine Meinung, es ist eine Form der Wertschätzung, die ich so anzunehmen habe und wofür ich auch sehr dankbar bin, dass er so ganz große Töne genommen hat, die er dann gar nicht mehr im menschlichen Spektrum, sondern dann in einem anderen Spektrum wiederum stattfinden. Ja, das war erstmal sehr schön wahrzunehmen, weil er ist jemand, den ich sehr respektiere. Er ist jemand, der auch überlegt, was er sagt, bevor er es sagt, vor allem, wenn er es auch schreibt. Und dementsprechend war das mit eines der größten Lobe, die ich jemals bekommen habe.
Ein Heiliger, wenn man bei Wikipedia nachschaut, ist ein Mensch, der in religiöser oder eben in ethischer Hinsicht vorbildlich ist. Und Jürgen Klopp sprach sie heilig wegen ihrer karitativen Arbeit. Aber sie waren ja schon vorher für viele Fans ein Heiliger.
Den Begriff habe ich davor nicht gehört. Ich weiß also nicht. Ich weiß, ob die das so gesehen haben. Ich weiß, die fanden mich toll als Fußballer, weil irgendwie mit der Mannschaft lief das. Also wir hatten eine herausragende Mannschaft damals, einen herausragenden Trainer, herausragenden Verein. Und mit Sicherheit und auch seitdem, also mittlerweile seit über 12 Jahren mit der Stiftungsarbeit, wurde auch immer mehr so das Karitative in den Vordergrund gerückt und auch spürbar so bei den Fans angekommen.
Ja.
So.
Aber ich gehe jetzt nochmal zum Fußball. Also 2011 war ein wichtiges Jahr. Da wurden sie zum ersten Mal mit Borussia Dortmund deutscher Fußballmeister und haben die mächtigen Bayern abgelöst. Und das war für viele Fans eben ein Wunder. Und die heiligen Verehrung, die setzte dann ein. Macht so eine Verehrung als Sportstar süchtig?
Nein, das ist eine sehr interessante Frage, die hatte ich noch gar nicht. Nein, also was mich als Sportler immer getrieben hat, war so der Wettkampf, sich mit den Besten der Welt zu messen, sich damit mit sich selbst zu messen vor allem. Denn so bin ich groß geworden. Ich musste immer über mich herauswachsen, im privaten Leben, aber auch in diesem Hobbyleben, das ja anfangs auch der Fußball war und später dann eben im Profigeschäft. Und ich glaube, diesen Trieb hat jeder Fußballer oder auch Fußballerin oder jeder Top-Athletin. Und das ist das, was uns treibt. Ob man dann Meister ist, man ist auch nur Meister für ein Jahr. Das heißt, man muss es immer wieder aufs Neue beweisen. Man muss es ja im Fußball dann auch jede Woche, manchmal sogar zweimal die Woche, dann beweisen, wenn es auch internationale Spiele gibt. Und so dieser Wettkampf ist das, was uns oder auch mich ganz besonders jeden Tag getrieben hat.
Aber nicht süchtig gemacht?
Süchtig? Bob, ich weiß nicht, was ist die Definition von Sucht, wenn wir schon bei Wikipedia-Artikeln sind? Es ist Teil meiner Identität, mich selbst herauszufordern. Es ist Teil meiner Identität, sehr selbstkritisch zu sein und im Rahmen dessen habe ich das auf den Sport angewandt. Mittlerweile, und seit 12 Jahren, wende ich das auch noch in anderen Bereichen ab. Und ich würde nicht sagen, das ist eine Sucht, sondern das ist ein Wert, den ich in mir trage und versuche auch zu leben.
Sie beschrieben einmal eine Episode als eine der bewegendsten in Ihrer Karriere, als Sie später als Spieler des 1. FC Köln nach Dortmund zurückkehrten und von 20.000 Borussia-Fans aus der Südtribüne gefeiert wurden. Was war da passiert? Was war da das Besondere?
Das Besondere war, dass ich ja bei Köln, also nach Köln ausgeliehen war, in Dortmund dann gespielt habe, also in meinem Heimatverein. Und nach dem Spiel haben die Fans mich zu sich gerufen auf die Südtribüne. Und ich war ein kleiner Junge, der da irgendwie hochgerufen wird, und bin dann hingelaufen. Und es waren nicht nur die 20.000, 25.000 auf der gelben Wand, sondern das komplette Stadion stand dann auf und hat nur mir zugejubelt, weil ich jetzt als Gast, aber eigentlich so als jemand, der auch
ein Heimkehrer.
Da hingekommen ist, zu feiern. Und es war schwer für mich zu glauben. Ich habe mich natürlich gefragt vor dem Spiel, passiert irgendwas nach dem Spiel? Ja, ich wäre schon so froh, wenn ich einfach mal eine kleine, so ein bisschen klatschen, ist ja ganz toll. Und auch das Gefühl zu haben, hier haben mich die Leute nicht vergessen. Und das war aber jedes Maß übersprungen. Also das war ja auch schön, dass ich das nur einmal erleben durfte, weil ein zweites Mal, oder beziehungsweise ich durfte das zweimal erleben, aber ist auch vielleicht gut, weil...
Nachher wird man süchtig.
Nein, nicht süchtig, sondern es ist eher so, glaube ich, eine Gefahr für mich. Man denkt, man hat was geschafft. Und das ist meine größte Furcht, zu denken, jetzt ist was geschafft, weil ich schaue ja um die Welt, auch in der Aktualität und in die Zukunft hinein. Und es gibt so viel Bedarf und alles. Also das wird mich, das meine größte Furcht, wenn ich anfangen würde zu sagen, Herr Neven, jetzt hast du was erreicht, jetzt kannst du auch mal locker machen, weil das könnte ich mir nicht entschuldigen. Und deshalb habe ich auch so viel Respekt vor solchen Momenten, die einem das Gefühl geben, was da erreicht wurde.
Bei den Fans, die so reagieren auf Sie, geht es da um Zuneigung, Fanatismus oder irgendwie sowas wie Liebe?
Wertschätzung. Welchen Wert, glaube ich, hat dieser Spieler oder der andere? Bestimmt auch Identifikation. Ne? Wir sind ja auch dann auf dem Fußballplatz und repräsentieren unsere Stadt, aber auch international dann noch unser Land. Und so den sportlichen Erfolg ist ja etwas, was, glaube ich, auch viele Leute einfach so miterleben möchten als Teil von ihnen. Also wir repräsentieren auch sie und sie erleben mit uns etwas gemeinsam. Mhm. Und in diesem Fall bei mir war es ja, glaube ich, auch nicht nur, dass es auf dem sportlichen Platz eine Rolle gespielt hat, sondern auch auf dem gesellschaftlichen Platz. Und sie sich darin wiedersehen, entweder als Vorbild oder auch als jemand, der das auch tut. Aber man selbst bekommt vielleicht nicht die große Anerkennung, aber es ist schön, dass sowas Anerkennung findet in der Gesellschaft. Und ich glaube, dazu wollten sie auch beitragen.
Waren Sie den Fans oft selbst nah, auch mal inkognito zum Beispiel?
Ich war einmal auf der Südtribüne, da war ich verletzt, vermummt.
Ja?
Vermummt und verkleidet. Also an einem sonnigen Tag war ich der Einzige, der da mit Wintermütze und Schal und Hoodie rumgelaufen ist. Also so auffällig kann man gar nicht sein. Aber ich wollte halt nicht, dass jemand nicht das Spiel schaut, weil ich jetzt gerade da bin, sondern ich wollte einfach so wie jeder andere das Spiel einfach erleben.
Ja.
Und zum großen Teil war das auch möglich und halt ein wunderschönes Erlebnis. Auch wenn ich dann zwischendurch gemerkt habe, für den einen oder anderen, da geht es gar nicht ums Spiel, sondern wirklich das Erlebnis, mal mit 25.000 Leute so Hand in Hand, Arm in Arm, zu sein, zu springen, zu singen. Also diese Form von Zusammenhalt auch überhaupt mal zu spüren, in so einer Menschenmenge. So, das hat mich dann auch beeindruckt. Ich habe vom Spiel, glaube ich, gar nichts gesehen, sondern ich habe immer nur nach links, rechts, oben und unten geschaut und damit auch verstanden, wie groß das Ganze ist und wie doch gesynkt das Ganze ist. Also wir alle tanzen in die gleiche Richtung, wir gehen zum gleichen Zeitpunkt nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Also es ist trotzdem noch eine Welle, also ein Körper, der aus ganz vielen kleinen Organismen gebaut ist da.
Da kann man auch süchtig werden als Fan, so etwas mitzuerleben.
Bestimmt.
Jeden Samstag.
Bestimmt, kann ich total nachvollziehen. Ja. Also auch so wie manche das erzählt haben, die gehen ja schon 2-3 Stunden vor dem Spiel hin und sagen, wenn das Spiel beginnt, könnte ich eigentlich nach Hause gehen, weil die treffen sich dann mit Freunden da alle 2 Wochen, wenn dann mal Heimspiel ist und verbringen eine Zeit und es ist eine Leichtigkeit, weil es geht jetzt plötzlich um Fußball, nicht um Politik oder Wirtschaft oder vielleicht härtere Themen, sondern man kann sich einfach nur über etwas unterhalten, was ist, haben wir aber hier eine gute oder schlechte Entscheidung getroffen mit dem Trainer oder dem Spieler und so weiter. Und so ein bisschen, mal wieder Kind sein, ein bisschen loslassen von dem schweren Leben, das man vielleicht sonst auch erlebt und dann auch vielleicht ein Erfolgserlebnis feiern und das nicht alleine isoliert, sondern mit 80.000 im Stadion.
Soziales Event quasi.
Ja. Ja.
Profifußball ist das Geschäft, das aus echter Liebe der Fans echtes Geld macht. Ein Zitat von Ihnen.
Mhm.
Ist das ein Widerspruch?
Wenn das einzige Produkt das ist, ja, dann ja. Aber zum Glück muss es nicht nur das eine sein. Es ist ja auch in Abhängigkeit zueinander. Inwieweit nimmt man einen gesellschaftlichen Wert wahr als Verein? Und ich rede jetzt nicht als Kleinverein oder mittlerer Verein, sondern jetzt in der Aussage vor allem die großen Vereine in die Pflicht. Das Schöne ist, dass nicht nur ich das tue, sondern jetzt auch mit der größeren Entwicklungen im sozialen Bereich gibt es ja auch Nachhaltigkeitsberichte, die zukünftig auch gleichgestellt werden den Finanzberichten für Unternehmen. Ja, damit wird deutlich, die Gesellschaft hat Erwartungen und diese sind zu erfüllen. Bisher haben Fußballvereine diese ein bisschen schleppend erfüllt, also eher so etwas, was unter Marketing lief, wenn es um gemeinnützige Aktionen und so weiter ging. Zukünftig wird das dann aber auch eine direkte Stabstelle zum Vorstand, zu der Geschäftsführung sein müssen, weil ja sonst machen das weder Vereine noch Unternehmen. Und das ist halt das, wo Vereine von Unternehmen sich auch ein bisschen unterscheiden. Der Wert, der kommt ja eigentlich durch das Gefühl. Und das Gefühl, das schaffen die Fans. Weil selbst wenn Dortmund morgen sagt, alle Karten kosten das 10-fache, die kriegen wahrscheinlich die Hütte noch voll. Ja? Der Verein und das Gefühl, was der Verein ist, also man würde heutzutage sagen, die Marke,
ja,
die verfällt. Und das sind die Leute und die Generationen, die den Verein überhaupt aufgebaut haben. Wie häufig habe ich hier gehört, ja, ich war mit meinem Vater das erste Mal im Stadion oder mit meinem Großvater und so weiter und so fort. Ja, die machen das schon über Generationen. Und dann kommt eine sehr spannende Frage auf. Welche Rolle spielt das bei der Wertigkeit von Fans, von der Gesellschaft für ein wirtschaftliches Unternehmen? Und diese Frage ist nicht ausreichend beantwortet und das Recht nicht ausreichend umgesetzt. Aber es ist schön, dass es da Bemühungen gibt und dass das auch zukünftig vor allem gesetzlich fest verankert ist.
Gibt es Vereine, die da vorbildlich sind für Sie?
Ich kenne nicht so viele Vereine im Team, aber man hört Positives über beispielsweise St. Pauli, die ja dann auch nicht sicherstellen konnten, und das kann übrigens kein Verein, dass die ganzen Materialien entlang der gesamten Lieferkette für die ganzen Artikel von Trikots bis Toaster, was die ja alles mittlerweile auch verkaufen, unter fairen Bedingungen realisiert werden und sie zumindest für, soweit ich weiß, die Artikel, also Trikots, dann beschlossen haben, sich selbst darum zu kümmern, weil man nur so das sicherstellen kann. Jetzt möchten wir in eine Welt, wo jeder seinen eigenen Kuchen backt, ja, eher nicht, sondern wir wollen ja übergreifend einen neuen Standard erzielen. Und dafür ist es schon auch hilfreich, nicht nur das als einzige Lösungsweg, glaube ich, anzusehen, sondern auch andere Möglichkeiten, etablierte Möglichkeiten, zu ändern und zu verbessern. Mhm. Aber zumindest machen sie das nicht seit gestern oder vorgestern, sondern schon seit ein paar Jahren. Und das macht es auch glaubhaft. Dortmund tut sich jetzt beispielsweise schwer mit einem Sponsorship mit Rheinmetall. Da schießt man sich ins eigene Bein, ja, was auch sehr passend ist von der Metapher.
Rheinmetall ist eine Waffenschmiede.
Also generell der Waffenhandel, und Deutschland ist auch ein großer Exporteur, hat, glaube ich, da ein Geschäftsmodell, auf das wir nicht stolz sind als Volk. und auf dass man, glaube ich, nicht seine Wirtschaft ausbauen sollte. Jetzt mit so einem Schritt, wie gesagt, schießt sich Dortmund selbst ins Bein und ein bisschen die Gesellschaft auch.
Es wird höchste Zeit für Ihre erste Musik. Hurra, die Welt geht unter. Sehr optimistisch beginnen wir. Fast vielleicht ein bisschen zu dem, was schon gesprochen wurde. Das ist von einer Berliner Hip-Hop-Formation, die heißt KIZ. Wieso haben Sie das gewählt?
Sehr passend. Es geht um nicht den Weltuntergang, sondern vor allem um die Utopie danach. Also was passiert, wenn die Welt anders aussehen würde?
Vom Häuserkampf beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank. Vogelnester in einer löchrigen Leuchtreklame. Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne. Und wenn einer auf der Parkbank schläft, dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Arm anlehnt. 3 Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus. Danken dieser Bombe vor 10 Jahren.
Hurra, die Welt geht unter. Ja, eine Art positive Postapokalypse wird da besungen. Sind Sie ein hoffnungsfroher Mensch immer in Ihrem Leben gewesen?
Nie.
Nie?
Nein. Ich versuche realistisch zu sein. Ich habe unter anderem bei uns im Unternehmen die Rolle des Risikomanagers. Das heißt, meine Verantwortung liegt darin, in allem immer die Risiken zu erkennen, entsprechend auch diese Versuche zu reduzieren. Denn mein Leben ist geprägt davon, dass Sachen passieren, die eigentlich nicht passieren dürfen. Also ich bin geboren in Jugoslawien, ein Land, das es nicht mehr gibt. Wir sind nach Deutschland geflüchtet, hätte auch nicht sein müssen. Hier durften wir aber dann irgendwann mal nicht bleiben. Und so ist das dann später durch mein Leben gegangen.
Realismus.
Ein Realismus. Ja, also diese Begrifflichkeiten sind nicht widersprüchlich ineinander, sondern ja, pragmatisch bin ich auf jeden Fall. Ich mag auch die Theorie, alles hat seine Daseinsberechtigung, also vieles hat seine Daseinsberechtigung auch. Und nichts an sich allein bringt die Wahrheit. Das ist ja das, was ich auch mit dem Alter dann auch gelernt habe. Es sind alles Perspektiven, die wir einnehmen können, um versuchen, ein bisschen mehr Farbe zu sehen. Aber alle Farben können wir nicht sehen. Entsprechend nehmen wir halt verschiedene Bandbreiten wahr. Und da hilft es mir primär, weil ich sehe, häufiger möchten Leute immer das sonnige, rosige sehen. Das Glas ist immer halb voll. Ja, das mag sein und manchmal ist es eine Ansichtssache. Doch Tatsache ist auch, da ist eine Hälfte, die leer ist. Und ich nehme dann eher die Rolle ein, die notwendig ist, um das Gesamtbild zu sehen. Ich habe mich immer dazu verpflichtet gefühlt, nicht nur zu tun, was ich mache und möchte, sondern das, was notwendig ist.
Wenn Sie vielleicht auch kein Heiliger sind, so sind Sie doch für viele ein Vorbild. Zuerst als Fußballer und dann als aktiver Stifter. Wer ist denn Ihr Vorbild? Haben Sie einen?
Nicht eine Person, sondern viele Personen und viele für verschiedene Qualitäten und Facetten im Leben. In meinem Buch schreibe ich auch über ein paar, die ich kennengelernt habe. Und einer davon ist auch ein Mitarbeiter von uns, der Wihib, über den auch aktuell ein jahrelanges Blog läuft, in dem er einfach über seine Geschichte erzählt, was ihn bewegt, was er tut, wer er ist, welche Hoffnung er auch für die Zukunft hat, welche Herausforderungen er bewältigen muss.
Ein afrikanischer Mitarbeiter von Ihnen?
Ein äthiopischer Mitarbeiter. Er ist Geologe und macht Qualitätsprüfungen und alles weitere. Und er ist halt jemand, der hat krasse Dinge im Leben erlebt, unter anderem die Hungersnöte in den 70er und 80er Jahren in Äthiopien. Die sind genau da, haben genau da stattgefunden, wo er groß geworden ist. Und er hat dann aber trotzdem ein krasses Leben, Berufsleben, auch Privatleben hingestellt und ist bis heute ein enorm effektiver Mensch, immer im gesellschaftlichen Kontext. Und ihn nehme ich beispielsweise wahr als einen der Menschen, die mich auch immer inspiriert, zu sagen, nee, selbst wenn ich jetzt ja Überstunden oder noch mehr mache, dann ist okay, weil ich möchte das, ich weiß, wieso ich es tue und ich weiß, er ist auch so jemand, der dass das recht machen würde.
Ja. Sie sind jemand, der nicht immer nur verehrt und gelobt und gefeiert wurde. Sie haben als Jugendlicher in den USA Ihre Mutter unterstützt bei deren Putzjobs, haben auch Klos geputzt. War das okay für Sie damals? Oder war das eklig so als Jugendlicher?
Ach, Jugendlicher, wir haben ja nicht nur irgendeine Schule geputzt, sondern zu der Schule, zu der ich gegangen bin und meine Schwester. Das war alles andere als angenehm, weil wir haben immer, ich habe immer meiner Mutter gesagt, komm, lass später gehen, noch später, weil dann sind noch weniger Lehrpersonen als auch SchülerInnen da. Und ich wollte nicht, dass jemand
das
sieht. Genau. Und ich hatte kein Problem, Toiletten zu putzen, wenn niemand da war. Ich fand es halt nicht so angenehm, wenn Leute da waren. Aber ich habe es immer gemacht. Das war notwendig. Und ich wollte auch meine Mutter unterstützen, weil der Grund dafür, dass wir diese Schule geputzt haben, war nicht, dass meine Mutter dahin gehen kann, sondern dass wir dahin gehen können.
Ah.
Und wir haben ja auch Häuser geputzt und alles Mögliche. Und ja, da ja, wurde nicht lange gefragt. Und ich habe immer sehr gerne meine Eltern unterstützt, weil ich weiß, die haben auch sehr viel für uns getan.
Also auch da ganz pragmatisch und familiär.
Ja, ganz pragmatisch, ganz familiär. Es muss gemacht werden. Und wieso dann nicht gleich gut? Ja, das war so dann auch eine Haltung. Meine Eltern, also ich weiß noch eine kleine Geschichte. Wir haben ein großes Haus geputzt in Florida und die Familie, boah, die hatte, glaube ich, 5, 6 Häuser. Und ich wusste, die kommen, wir putzen alle 2 Wochen hier, die kommen aber erst wieder in 4 Monaten. Trotzdem waren wir alle 2 Wochen da, trotzdem haben wir geputzt. Und ich habe irgendwann meiner Mutter gesagt, aber du weißt doch, die kommen nicht in 2 Wochen. Die so, ja, aber die zahlen uns fair, die respektieren uns, also machen wir das auch ordentlich. Ist mir egal, ob da jemand uns zuschaut oder nicht. Wir schauen zu und ich habe immer mehr das dann auch verstanden. Ja, diese innere Stimme, die muss man ja auch befriedigen. Ja, nicht Leute da draußen, sondern in erster Linie sich selbst. Und wenn man das dann auch tut, dann entwickelt sich auch eine Persönlichkeit und eine Haltung. Und das ist dann wiederum auch etwas, worauf man selbst stolz sein kann. Und was dann auch schön ist, wenn andere Leute das wahrnehmen, respektieren, wertschätzen. Und das hat auch immer wieder mein Leben geprägt.
Wer nun übrigens denkt, dass wir beide jetzt im Rest der Sendung ganz intensiv über den aktuellen Fußball sprechen, die Bundesliga oder die EM. Nee, der Profifußball, der Sie zu einem wohlhabenden Mann gemacht hat, der interessiert Sie heute die Bohne.
Das ist schön formuliert. Und ich würde noch betonen, noch nicht mal die Bohne.
Also, Sie wurden 2012 wieder Deutscher Meister mit Dortmund und seitdem sind die Bayern oben 11-mal Meister hintereinander. Jetzt nicht mehr, darüber freuen sich 90% der deutschen Fußballfans, dass jetzt Bayer Leverkusen ist. Ist Ihnen das auch völlig wurscht?
Nein, ich finde das wichtig und richtig, dass der Sport auch als Sport wahrgenommen wird. Es ist dann ein wirtschaftlicher Betrieb, wenn immer die gleiche gewinnen, weil sie immer mehr haben und immer mehr bekommen und immer mehr ausgeben können. Das ist nicht Sinn des Sports. Sport ist Augenhöhe, Respekt, ehrlicher Wettkampf und den sollten wir auch erleben. Ich glaube, das macht sowohl den Fans mehr Spaß als auch den Spielern selbst und tut gut, auch für die Gesellschaft zu sehen, dass es so etwas wie Wettkampf gibt, nicht eine Klassenhierarchie ist, die reich sind, immer gewinnen.
Nicht mal die Bohne, haben Sie gerade gesagt. Das Champions League Finale Dortmund gegen Madrid, das haben Sie auch nicht angeschaut?
Nein.
Wow, da werden jetzt einige Fans denken, kann nicht, das sein?
Ja, kann sein. Ich wünsche meiner Mannschaft, ich wünsche vor allem Mats und Marco Reus, also 2 Spieler, mit denen ich auch gespielt habe, die im Finale waren, immer viel Glück. Aber mittlerweile ist das für mich echt ein soziales Event. Also wenn ich Fußball schauen würde, dann deshalb, weil auch Freunde mit dabei sind. Also dieses, man isst sich in den Arm. Also gut, ich gehe jetzt auch nicht ins Stadion, aber man trifft sich irgendwo. Aber die Preise auch für diese ganzen Lizenzen, das ist absurd. Und sowas will ich nicht unterstützen.
Eine Musik haben wir jetzt noch bis zu den Nachrichten. Und Sie haben sich gewünscht, den alten Liedermacher und Folksänger aus Deutschland, Hannes Wader, mit seinem Klassiker Heute hier, morgen dort. Wieso haben Sie das gewünscht? Ist das auch so ein bisschen Ihre Devise?
Ja, ich habe mich bestimmt auch irgendwie darin wiedergesehen. Aber der ursprüngliche Grund ist, der Vater von meiner ehemaligen Freundin war selbst Liedermacher, Fred Apel. Und er hat das immer bei seinen Konzerten zum Schluss gespielt und da haben auch Leute mitgesungen. Und als er verstorben ist, war auch das Lied, das bei seiner Beerdigung gespielt wurde. Und es ist sehr eng mit ihm verbunden und dazu ist es noch ein wunderschönes Lied, das ich gar nicht kannte. Und es war auch für mich so der erste Zugang zum deutschen Folklore, den ich wirklich wunderschön und auch sehr emotional finde, wegen nur mal diesem Kontext.
Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder...
Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne. Am Mikrofon ist weiterhin Klaus Pilger und mein heutiger Gast ist Neven Subotić, ehemaliger Fußballer, ja, und heute aktiv als Stifter. Neven Subotić, Sie haben sich eine Musik gewünscht, die hat den originellen Titel Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von einem deutschen Musiker namens Danger Dan. Worum geht's denn da?
Es geht so, ja, um wie er auch die politische Welt hier wahrnimmt. Er ist links eingeordnet und zeigt ein bisschen die Widersprüchlichkeit der rechten Seite, wo alle für Freiheit sind, solange sie Freiheit von anderen entnehmen, Polemik als Freiheit mit Freiheit gleichsetzen und gleichzeitig die Freiheit auch jetzt im Kunstbereich einschränken möchten. Es ist also eine sehr schöne Erzählung, die aufbauend ist und die auch, glaube ich, ja, einen Teil der Gesellschaft abbildet, einen geringen Teil, der nicht weiß, wohin mit dieser Widersprüchlichkeit bzw. auch die Wut, die daraus entsteht.
Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ein ziemlich cleveres Lied, wie er das gemacht hat. Geboren wurden Sie 1988 in Banja Luka in Bosnien als Neven Subotić und nicht als Neven Subotić. Wie lange nervt Sie das jetzt schon, dass die Menschen ihren Namen falsch aussprechen?
Ein Leben lang. Ich bin ja seit dem ersten Lebensjahr schon außerhalb von Jugoslawien gewesen, von daher überall ist es neu.
Ist das eigentlich in Bosnien, Serbien, Kroatien ein normaler oder ein eher seltener Vorname?
Eher selten, also den gibt's schon. Also ich habe den im Leben noch ein paar Mal auch gehört und ja, hat auch eine schöne Geschichte an sich. Also meine Eltern wollten mich Sven nennen. Keine Ahnung wieso, ist kein serbischer Name. Aber
nee, Sven ist eher nordeuropäisch.
Okay. Und meine Oma hatte aber eine Ringelblume. Und Ringelblume im Serbischen heißt halt Neven. Und die hatte sie im Garten und hat das dann aufgefordert. Und meine Oma, die ist halt gefühlt 2 Meter, aber in echt, glaube ich, 1,80 gewesen. Sie ist leider verstorben. Die hatte sehr viel Durchsetzungskraft. Ich glaube, die ist auch mit 13 Geschwistern groß geworden. Von daher hat sie sich dann auch gegen meinen Vater und meine Mutter durchgesetzt. Zum Glück.
Neven die Ringelblume in der Übersetzung.
Ja.
Schon 1990, als sie, ja, Sie sagten es gerade, ein Jahr etwa alt waren, da flüchtete ihre Familie vor dem gerade beginnenden Jugoslawienkrieg nach Deutschland. Wissen Sie, ob Sie damals schon sprechen könnten? Also natürlich Serbisch?
Nein, ich weiß, dass ich das nicht konnte. Meine Mutter hat mir vor kurzem mal erzählt, ich habe ganz lange, ich glaube, bis ich 3 war, nicht gesprochen und dann von den einen auf den nächsten Tag.
Gar nicht gesprochen?
Gar nicht. Alles spät und dann, ich habe immer Sprünge gemacht im Leben.
Weil sie kam ja nach Deutschland und ihre Eltern sprachen mit ihnen Serbisch und die Deutschen sprachen Deutsch. Und das war zu viel für den Kopf?
Ich weiß nicht, woran das liegt. Mhm. Ich weiß nur, dass im Leben viele Sachen sind sehr sprunghaft entstanden. Ich konnte auch meine R nicht sagen, bis ich dann im Kindergarten war. Eine Sprachtherapeutin meinte, der Nevin braucht vielleicht ein paar Extrastunden. Ich habe meiner Mutter gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das. Und habe am nächsten Tag meine R auch richtig ausgesprochen.
Sie haben im Nordschwarzwald gelebt, in dem Ort Schömberg, 8500 Einwohner. Wieso haben Sie eigentlich keinen Schwarzwälder Akzent? Das ist doch das Land derer, die alles können, nur kein Hochdeutsch.
Können auch gut sparen, ja. Ja. Und Autos produzieren und so. Nee, manchmal schwebel ich ein bisschen, manchmal tue ich das. Manchmal unbewusst, manchmal bewusst. Ich finde es irgendwie schön, weil es ein Teil von meiner Geschichte ist und ich will den auch irgendwie in mir tragen. Aber ich schwebe jetzt nicht auf Absicht.
War diese Kindheit im Schwarzwald behütet, schön? Fühlten Sie sich dort zu Hause? Die Heimat Ihrer Eltern, die kannten Sie im Grunde gar nicht.
Genau, es war also die Heimat, in der ich groß geworden bin und es war schon behütet, das war sicher, da war kein Krieg einerseits, andererseits war aber schon deutlich, das war eine Zweiklassengesellschaft oder ja, 2+, wie auch immer. Wir hatten halt nicht das, was sozusagen die deutschen Kinder hatten oder also allein schon nicht Onkel, Tanten, Cousinen, Oma, Opa um uns herum. Wir durften auch das Bundesland nicht verlassen und am Anfang durften meine Eltern nicht arbeiten. Aber ich durfte in das gleiche Kindergarten gehen wie alle anderen auch. Dadurch habe ich auch Anklang gefunden. Es gab einen Sportplatz, haben alle miteinander gespielt und das war auch wirklich schön und hat auch viel Spaß gemacht und hat sicherlich auch einen Beitrag dazu geleistet, dass ich mich im Fußball wiedergefunden habe, weil das war ein Ort, wo alle gleichwertig waren.
Das heißt, der Fußballer Nevin, der wurde im Grunde im Schwarzwald geboren.
Ja, der wurde eigentlich schon vor mir geboren. Das war mein Vater und seinen Traum durfte ich dann übernehmen.
Er hat Fußball gehen.
Ja, ja, okay. Auf jeden Fall.
Wie haben sich Ihre Eltern und Ihre Schwester in Deutschland zurechtgefunden?
Ich denke, alle so ein bisschen wie ich. Wir waren ja in der gleichen Situation und also klar, meine Eltern ein bisschen anders, aber meine Schwester hat auch Fußball gespielt, hatte da auch viel Spaß, war auch sehr fleißig, sie ist auch ins Gymnasium gegangen, war immer sportlich auch unterwegs. Also wir hatten, würde ich schon so, die Kindheit würde ich nochmal nehmen.
Die Kindheit bis 11 Jahre, denn dann zogen Sie mit Ihrer Familie in die USA. Wieso?
Wir wurden in Deutschland nicht mehr geduldet. Also wir bekamen einen Brief per Post, der uns sagte, dass wir 3 Monate haben, um Deutschland zu verlassen, sonst würde man uns sozusagen helfen bzw. abschieben.
Und, das heißt, der Krieg war zu Ende und dann wurde gesagt, jetzt könnt ihr nach Hause.
Genau. Ja, nachdem wir 10 Jahre hier in Deutschland waren und wie gesagt, meine Schwester auch fleißig in der Schule war, ich auch. Und wir uns eigentlich vollumfänglich integriert haben. Und wir haben dann, als wir das Land verlassen mussten, davon gehört, es gäbe Möglichkeiten, sich für die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bewerben. Und die haben wir in Deutschland nicht bekommen. Und dafür haben wir uns halt beworben und sie auch bekommen. Das ist auch etwas, was sich zum Glück in Deutschland jetzt ändert, wo man mehr Personal benötigt. Man muss den Leuten auch das ein bisschen attraktiv gestalten, sonst kommen die nicht. Und wir sind halt deshalb nach Amerika gegangen.
Das heißt, Sie sind auch heute noch amerikanischer Staatsbürger?
Nein. Ich bin geboren mit einem Jugoslawischen. Dann hatte ich ja keinen Deutschen, sondern habe irgendwann mal den Amerikanischen bekommen. Dann habe ich den Serbischen angenommen, um in der Nationalmannschaft zu spielen. Und dann habe ich alle aufgegeben, um den Deutschen zu bekommen.
Sie sind jetzt deutscher Staatsbürger ausschließlich.
Korrekt.
Dann ging es in die USA. Wo lebten Sie und wie war das Leben dort für den 11-jährigen Nevin?
Wir lebten zuerst in Salt Lake City, Utah, also da, wo die Mormonen sind. Dafür ist das bekannt. Oder auch die Winterolympiade 2000. Und das ging sehr schnell vorbei. Ich war 1,5 Jahre da, wir sind einmal umgezogen, habe also kaum was wahrgenommen, außer dass das plötzlich eine Stadt ist, nicht mehr ein Dorf. Kurz danach eben sind wir nach Florida, nach Bradenton, das ist in Tampa, also in der Nähe von Tampa, Florida hingezogen. Und auch da ging es irgendwie rasant weiter. Middle School, dann High School, dann auch ein Semester an der Uni gemacht. Und vieles hat sich bei mir einfach darum gedreht, dass ich Fußball gespielt habe, weil großartig viel durfte ich nicht machen. Also entweder rausgehen, um Fußball zu spielen oder drinbleiben. Und da war ich dann entweder mit Hausaufgaben oder halt mit Videospielen beschäftigt.
Ihre Schwester war eine talentierte Tennisspielerin und ihr Vater, der setzte alles dran, dass sie in den USA erfolgreich wurde, hat aber nicht geklappt, auch weil sie letztendlich nicht wollte.
Wir sind nach Florida gezogen von Utah, weil in Florida gibt es den höchsten Wettkampf, was Tennis betrifft. Und meine Schwester hat im Bundesland Utah die Meisterschaft gewonnen. Aber das kostet viel Geld. Tennis schaffen auch nur die wenigsten. Ich meine, ne, die Top 100 können davon leben, die anderen versuchen davon zu leben. Und meine Schwester war ja im Jugendbereich auch ganz gut, aber für den Sprung zum Profi hat auch ja nicht nur die finanziellen Mittel gefehlt, sondern auch ein anderer Trainer, weil als mein Vater das übernommen hatte, war er nicht mal mehr Vater, sondern er war dann eher der Trainer. Und das war alles andere als positiv für die Entwicklung unserer Familie, auch für das Zwischenverhältnis und hat auch bleibende Schäden bei allen hinterlassen.
Ja, Ihren Vater, den beschreiben Sie in Ihrem Buch als immens fleißigen, strengen, zähen, konsequenten Menschen, aber irgendwie auch als einen Getriebenen. Was haben Sie von Ihrem Vater geerbt? Welche Eigenschaften?
Ein bisschen das Aussehen. Ich denke auch der Pragmatismus, eine strategische Herangehensweise. Also ist mein Vater sehr durchdacht, plant sehr gut, egal was. Sein Vater, also mein Opa, war Schachmeister. Das macht er herausragend und ist auch sehr ehrgeizig. So, dann kommt der Punkt, er ist zu ehrgeizig, dann weiß ich auch, dass es ein Limit ist, das ist auch nicht schön, wenn es darüber hinaus zielt, weil dann kommen Konsequenzen, die vielleicht sich erst später spürbar machen. Und deshalb lebe ich nicht nur, indem ich mir Beispiele von ihnen angenommen habe, sondern auch vor allem Gegenbeispiele.
Was unterscheidet Sie von Ihrem Vater?
Dass ich Fehler annehmen kann, sogar sehr selbstkritisch bin und Fehler anfange, erstmal in mir zu suchen und Kritik offen und freudig bin, weil ich weiß, wenn mich jemand auch kritisiert oder was ich tue, dann ist das für mich ein Anhaltspunkt, mal zu sehen, was ist denn da? Und ich will niemals so leben, dass ich denke, in absoluten Begrifflichkeiten, also ich weiß etwas, ja, ich denke, ich bin ziemlich sicher, ja, ich denke, ich weiß, so, aber diese Reflektiertheit fehlt, so wie auch in gewissen Maßen dann noch die Ruhe. Also ich bin brutal ruhig. es tut schon, glaube ich, weh, wenn mich jemand versucht aufzuregen. Dann kommt von mir halt wirklich nichts, weil ich die ganze Zeit am Denken bin. Das ist nochmal was anderes als mein Vater, der manchmal eher auch impulsiv war. Habe ich auch entwickelt, zum Teil in Ablehnung zu ihm. Aber ich muss auch betonen, ich will ihn nicht schlecht darstellen. Ist auch gleichzeitig jemand, der ultrasozial war. Also der konnte gar nicht, als Leute zu uns einzuladen, zu sagen, hey, bevor du ein Hotel hast, bleib bei uns, mach bei uns. Und das ist alles spontan. Das hat auch meine Mutter manchmal genervt, weil es so spontan war oder so viel, was er auch bereitgestellt hat für andere Leute. Und so diese Soziallader würde ich auch wiederum so zu ihm zählen. Das habe ich mir sehr gerne von ihm abgeschaut.
Sie haben gerade Ihre eigene Flüchtlingsgeschichte erzählt. Jetzt kommt ein Song, den Sie sich gewünscht haben. Da heißt "Das Boot ist voll". Ist von dem Schweizer Singer-Songwriter Faber. Mhm. Geht's da in die Richtung?
Auf jeden Fall. Das Boot ist voll. In mehrerlei Hinsicht kann man das deuten. Und er macht da ein eindrucksvolles Plädoyer bzw. eine Beschreibung von, was das bedeuten kann aus diesen Perspektiven.
Schlechter sieht man an der Autobahn, hier wird auch traurig, gibt es keinen Volkswagen. Wolfsburg, Geniestreich, logisch denkt man dann manchmal zurück ans Dritte. Das mit den Juden, das muss man erst beweisen, den Scheiß aus den Geschichtsbüchern muss man dir nicht zeigen. Du lässt dich nicht für dumm verkaufen, wie schlau von dir. Das Boot ist voll.
voll. Schreien sie auf dem Meer, ja, das Boot ist voll. Schreist du vor dem Fernseher, wer schneller glaubt, wird schwerer klug.
Das war das Lied Das Boot ist voll vom Schweizer Singer-Songwriter Faber. Heute zu Gast bei den Zwischentönen ist Neven Subotic, früherer Bundesliga-Fußballer, serbischer Nationalspieler. Wir waren gerade in den USA und da wurden sie eher durch Zufall für die amerikanische Fußball-Junioren-Nationalmannschaft entdeckt. Wie kam das?
Ein bisschen amerikanisch-Hollywood-mäßig tatsächlich, denn ich habe eigentlich auf dem niedrigsten Fußballniveau dort gespielt, dass ich immer lachhaft dadurch gekennzeichnet hat, dass der Trainer immer der Vater des schlechtesten Spielers war. Und das noch mit zwei Schuhgrößen zu groß. Und dann war ich aber in dem Park, in dem ich auch immer war, habe dort Fußball gespielt mit meinem Vater und nebenan war ein Trainer, der zufällig der Co-Trainer von der Jugendnationalmannschaft Amerikas war. Das ist dort ein Internatformat, sprich man kommt dorthin, ist dort jeden Tag, man macht morgens früh auf, macht Fitness, dann geht man zur Schule und dann nachmittags ist Training mit den Top 40 Spielern in ganz Amerika. Und ja, von den einen auf den nächsten Tag, durch einen Besuch in einem random Park, wurde ich dann in diese Jugendnationalmannschaft aufgenommen und die hat mir dann die Tür geöffnet zu einerseits taktischem Training und dann auch ja, Wettkampf auf dem höchsten Niveau. Und von dort hatte ich dann im nächsten Schritt weitere Möglichkeiten eben bekommen, auch mal nach Europa zu gehen.
Ja. Bosnien, Deutschland, USA, dann wieder Deutschland, das war Ihr Weg. Gibt es für Sie einen Ort, ein Land, eine Region, wo Sie sagen, das ist für mich Heimat? Ist das überhaupt ein Begriff, mit dem Sie was anfangen können?
Ich mag den Begriff von Heimaten, auch wenn ich den Vorteil habe, dass ich mehrere davon habe, habe ich den Nachteil, dass ich keine so erlebe wie jemand, der groß geworden ist in einem Land oder an einem Ort. Und das ist auch völlig in Ordnung, ne? Dass es man auch versteht, Begrifflichkeiten sind nicht zu definieren einseitig, weil dafür sind Leben viel zu verschieden und für mich trifft das auf jeden Fall auch zu. Für mich sind diese Begrifflichkeiten, also meine Heimaten, alle sehr verwässert, weil ich überall nur ein bisschen war. Und jetzt fange ich an, in Dortmund das aufzubauen. Ich bin jetzt umgezogen in eine Eigentumswohnung. Unter mir sind Freunde von mir, die ich kenne, die ich liebe, die für mich wie Familie sind. Über mir sind Freunde, die auch wie Familie sind, die ich sehr wertschätze. Und wir alle haben Eigentum geholt. Das heißt, das ist und wird auch langfristig meine Familie sein.
Also eher Familie und Zuhause als Heimat.
Auch Heimat in der Hinsicht, plötzlich, als seitdem ich dort eingezogen bin, habe ich ein Bedürfnis danach, Leute kennenzulernen. Normalerweise würde ich vielleicht ganz normal rumlaufen, aber jetzt, wenn ich vielleicht in den Supermarkt nebenan gehe, dann kann es sein, dann stehe ich nochmal neben jemanden und dann quatschen wir halt so ein bisschen, weil wir sehen uns wahrscheinlich häufiger in den nächsten Jahren und irgendwie diese Möglichkeit ist jetzt sehr, sehr real und da und die nehme ich sehr, sehr gerne wahr. Vorher war das nicht so als Fußballer. Ich bin immer von A nach B. Ich wusste, ich bin hier ein paar Monate oder vielleicht ein paar Jahre, dann bin ich sowieso weg. Dann macht man sich nicht die Mühe oder schafft auch nicht diese Möglichkeiten. Und jetzt ist das ganz anders.
Er settled down.
Ja, ich weiß, wo ich leben werde die nächsten Jahre. Ich weiß, hier kann mich keiner wegschmeißen. Und das rausschmeißen, das ist was sehr Schönes.
Schon mit 17 kamen Sie aus den USA zurück nach Deutschland. Als junger Fußballprofi kamen Sie zum damaligen Zweitligisten FSV Mainz 05. Und da kam auch schon Jürgen Klopp ins Spiel, den ich eingangs zitiert habe. Er wurde Ihr Trainer und manche behaupteten ja der Ersatzvater. Aber Sie sehen ihn eher als Ratgeber, als Vorbild in seiner Haltung.
Ja, auf jeden Fall. Also de facto war er mein Trainer. De facto ist er nicht nur ein Vorbild für mich, sondern glaube ich für ganz viele Leute im Fußballsektor, aber auch darüber hinaus, weil er eine sehr menschliche, respektvolle, wertschätzende Art hat. Er ist zudem natürlich auch noch ganz lustig und emotional und hat viele Leute, die nichts mit Fußball zu tun haben, zum Fußball bewegt durch seine Art. Und das ist eindrucksvoll an sich. Vater, da würde ich wieder bei Wikipedia nachschauen, was ist ein Vater? Ja, biologischer Vater und nicht. Jedenfalls seit 18 Jahren bin ich jetzt quasi schon im privaten Leben auf mich selbst gestellt. Davor eigentlich auch schon zu einem Teil. Und deshalb tue ich mir schwer mit diesen Begrifflichkeiten von Vater. Das war eher etwas, was von den Medien herangeführt wurde, als jetzt von mir.
Klopp, der beschrieb sie, den 17- oder 18-Jährigen, der ganz ohne Familie eben als junger Profi in Deutschland lebte, als, ich zitiere das mal, ausgesetzten Babyhund, der Welpenschutz brauchte. Sahen Sie sich auch so?
Ich hatte keinen Bart, dann wirklich total jung. Und in der Zeit, also Zweitliga mit der Mannschaft, wo die Spieler, da waren einige, die waren doppelt so alt wie ich. Ja, da hätte ich der Sohn sein können, quasi. Mit Sicherheit einem großen Wettkampf ausgesetzt, einem Entwicklungsschritt, weil mit 17 ins Profigeschäft einzutauchen und dann auch sein Leben selbst zu steuern, ja das tut gut, wenn man ein bisschen Unterstützung hat.
Ja, hat Ihnen jemand Welpenschutz gegeben, Orientierung?
Ja, wie gesagt, also beim Jürgen Klopp, also menschlich, was ist ein Mensch zu sein, wie ist der? Natürlich hatte ich meine Eltern vor allem als direkte Vorbilder, die ich davor 17 Jahre hautnah erlebt habe im Alltag. Doch jetzt ging das ja noch in eine neue Dimension. Sprich, ich mache einen Fehler beim Fußball, plötzlich ist die ganze Zeitung gegen mich. ist gut, wenn dann jemand kurz mal sagt, hey, der ist 17, der wird Fehler machen. Übrigens, die Alten machen auch noch Fehler. Dem braucht man jetzt also nicht irgendwie in die Tonne hauen. Und so diesen Schutz, damit ich mich entwickeln konnte, vor allem im Professionellen, hat mir sehr geholfen. Da bin ich auch sehr dankbar. Genauso wie auch, und dafür werde ich ihn mehr als ein Leben lang nur wertschätzen und respektieren, dass ich mich auch persönlich entwickeln durfte. Weil manche Trainer haben oder Vereine haben mir auch Steine in den Weg gelegt, was mein gesellschaftliches Engagement betraf.
Waren Sie manchmal einsam damals?
Ja, ich präferiere manchmal auch, alleine zu sein. Einsamkeit kann auch etwas sehr Schönes sein. Ich mag das auch.
Oder allein sein.
Allein sein, ja, wie auch immer. Genau. Und ich habe das auch zum Teil genossen. Aber auch gelernt, mal in Gruppen zu sein. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht meine große Stärke, aber ich hatte damit weniger ein Problem, weil ich hatte ja Arbeit, also mit dem Fußball, und das waren x Stunden am Tag mit, ja, wie viele Leute sind in der Mannschaft? 30 und dann noch Staff, da sind wir mit 50 Leute irgendwie sehr eng verbunden und dann noch am Wochenende im Hotel zusammen und. Da ist man auch froh, ein bisschen Ruhe zu haben.
In Ihrem Buch, da beschreiben Sie ja sehr plastisch den Aufstieg vom Jungfußballer zum millionenverdienenden Star. Und Sie beschreiben, wie Sie immer größere Autos kauften, immer größere Häuser, schöne Frauen trafen, in immer nur ganz lockeren Beziehungen. Und egal, wie viel Sie ausgaben, ein Zitat hat sich mir besonders eingeprägt. Das Geld floss wie aus einem aufgedrehten Wasserhahn. Das klingt wie ein Märchen nach Schlaraffenland, wo einem die Hähnchen golden in den Mund fliegen und man sich durch einen großen Puddingberg hindurchfressen darf, bis einem schlecht wird.
Ja, bis man mal anfängt, einen Schritt zurückzunehmen, um das Ganze sich anzuschauen. Weil es ist so ein bisschen wie, wenn man 300 km/h auf der Autobahn fährt. Nicht, dass ich das mache, aber alles ist verschwommen. Man bekommt gar nichts mit. Nur, dass alle um einen herum einem das Gefühl geben, hey, ist alles okay? Und die Autos um mich herum, die fahren alle noch schneller. Also total absurd. Aber ja, es hat sich niemals oder selten gut angefühlt. Häufig eher so, als hätte man eine Erwartung nicht erfüllt. Ja, also auch der Konsum war nicht zwingend, ich möchte das haben, sondern andere haben das, ich brauche das auch, ja, davon getrieben. Und das habe ich angefangen zu hinterfragen und dann habe ich auch gemerkt, boah, das macht viel mehr Spaß, sich ernsthaft mit Themen auseinanderzusetzen, weil dieses Verdrängen von, was da eigentlich passiert und auch der Aufbau von beziehungslosen Beziehungen oder halt wertlosen Beziehungen ist nichts etwas, worauf ich besonders stolz bin, sondern ganz im Gegenteil, dass sehr viel Zeit eingenommen hat zur Zufriedenheit von wirklich niemandem.
In Ihrem Buch, da schimpfen Sie über die Situation der Profis. Der Spieler wird behandelt wie eine Ware, wie ein Objekt. Die Spieler sind abhängig und Schikanen ausgesetzt und so weiter. Schön und gut, aber als ich das las, da dachte ich, ja, das gibt es aber eigentlich in fast jedem Job, auch in normalen Jobs gibt es Probleme. Ist das nicht Klagen aus sehr hohem Niveau? Denn sehr viele Menschen würden sich die Schikanen eines Fußballprofis gerne mal ein Jahr antun, eine Million Schmerzensgeld kassieren und dann müssten sie sonst ja 20 Jahre verarbeiten.
Genau. Ich finde halt, jeder Mensch, unabhängig von wie viel er verdient, hat das Recht, sicher durchs Leben zu gehen. Und es ist in Ordnung und auch wichtig und richtig, dass man nicht ab einer gewissen Gehaltsgrenze sagt, nee, jetzt bist du kein Mensch mehr, du darfst dich nicht mehr beschweren, sondern wie gesagt, das ist was Universelles. Und ich sage nicht, dass es sich nicht gelohnt hat finanziell, so mit also ich würde das den Deal immer wieder nehmen, zu sagen, ja, spiel Fußball, etwas, was du ohnehin machst und dann noch viel Geld verdienen, absolut dabei. Aber da kommen auch ein paar Seiten, die ich auch im Buch eben schildern wollte, die dann halt nicht so leicht sind. Ja, also dieses Verlorensein, manche Leute sind noch immer verloren, lange nach der Karriere, weil sie nichts aufgebaut haben, weder Freundschaften noch irgendwie Kompetenzen, die sie anderweitig nutzen können. Und ja, diese Beziehungsformate, die sie da aufgebaut haben, prägen dann vielleicht auch später noch ihr ganzes Leben. Also statistisch auch, glaube ich, nicht nur Fußballer, sondern Athleten sterben auch früher als andere Menschen, weil sie eben besonderen Stress ausgesetzt sind. Das sind Fakten, die hilfreich sind, einfach zu erwähnen. Nicht, um das zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, aber die gehören auch dazu. Und deshalb ist es mir wichtig, das auch nochmal zu erwähnen, auch wenn ich den Deal immer wieder nehmen würde, klar.
Das passt jetzt wohl der nächste Titel, Was dir am Ende bleibt, von Fred Ape. Den haben Sie eben schon beschrieben, den kannten Sie persönlich. Ein Liedermacher hier aus dem Ruhrgebiet.
Ein Liedermacher aus dem Ruhrgebiet, der manchmal sehr lustige Lieder gesungen hat und manchmal aber auch sehr nachdenkliche Lieder. Immer auch Gesellschaftskritik dabei, also auch so die Kultur in Dortmund und darüber hinaus sehr stark geprägt hat.
Was bleibt am Ende, wofür war es gut? Dies Leben zwischen Hoffen, Lust und Wut. Mal außerhalb, dann wieder mittendrin. Doch was war und wo vor allem liegt der Sinn? Was ist schon alt und was kommt dann noch? Wer hört mein Pfeifen aus dem letzten Loch? Wer hält die Hand, wenn sie mal kälter wird? Was hält dich warm, wenn man von innen friert? So viele Fragen sind noch nicht gestellt. Was wichtig war, was wirklich zählt, was du am Ende in den Händen hältst, das Buch des Lebens schreibst du selbst.
Fred Ape mit Was dir am Ende bleibt. Apropos, verdirbt Geld eigentlich den Charakter neben Subotic?
Bestimmt. Also allein die Tatsache, dass man in der Regel, wenn man viel Geld hat, sich in bestimmten Milieus bewegt, die von Geld angezogen werden, prägt das ja die Realität, in der man sich befindet und damit auch den Charakter an sich. Charakter zum Glück ist etwas, was man auch entwickeln kann, wie ein Muskel. Umso schöner, dass es also nicht eine Eigenschaft ist, die für immer dann bleibt.
In Ihrem Buch zitieren Sie eine Geschichte, die der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace erzählt hat. Zwei junge Fische treffen auf einen älteren Fisch. Der fragt die Jungen, wie ist das Wasser? Die beiden schwimmen weiter, bis der eine zum anderen sagt, was zum Teufel ist das? Wasser. Ende der Geschichte. Die jungen Fische sind, die Unwissenden, sogar so unwissend darüber, dass sie nichts wissen. Inwiefern war Neven Subotic auch mal so ein junger Fisch?
Ja, ganz sicherlich. sehr lange in meinem jungen Leben. Ja, ich bin erst 35. Die Geschichte hat mich halt sehr geprägt, weil es geht um das Thema so, was passiert um uns herum? Wir nehmen uns selbst wahr, wir nehmen uns in den Fokus von allen und sehr schnell merkt man gar nicht, worum es ihr eigentlich geht und sehr passend zu dem Lied von Fred gerade, ist es ja nicht so, dass wir nur unsere Geschichte selbst schreiben, sondern während wir unsere Geschichte schreiben, haben wir auch immer wieder einzelne Buchstaben oder Sätze oder Absätze in das Leben von anderen, ja, direkt oder indirekt, zu denen wir beitragen. Und wir schreiben alle jetzt unsere Geschichten und die werden verewigt sein in der Kultur, die wir schaffen, in der Generation, die jetzt nach uns kommen. Und wenn man das einmal wahrnimmt, welche Rolle man da hat, dann ist das was Wunderschönes, aber das sieht man häufig nicht. Man denkt ja eigentlich immer nur für sich.
Sie waren als Stiftungsgründer gerade mal 23, also immer noch ein sehr junger Bursche. Sie waren vorher schon karitativ in Kinderheimen tätig gewesen, waren also einer, der gerne half. Aber welcher Prozess geht ab, dass man darauf kommt, eine Stiftung gründen zu wollen und welche Form der Stiftung? Da gibt es ja tausend Möglichkeiten.
Ja, ich war ja, nachdem ich mich hier so 6 Jahre engagiert habe in Deutschland, einerseits ja, erfreut darüber, dass ich irgendwas beitragen konnte, auf der anderen Seite auch manchmal frustriert darüber, wie manche Sachen abgelaufen sind. Und deshalb kam dann die Entscheidung, mal selbst eine Stiftung zu gründen, auf die mich eigentlich auch ein Freund und auch Vorstandsmitglied, Dr. Milicevic, dann gebracht hat, der selbst eine Stiftung hatte. Und so begann dann die Frage, die einerseits sehr wichtig ist, nicht nur für eine Stiftung, sondern vielleicht auch ganz hilfreich für die Zuhörerschaft. Und zwar, welches Ziel möchte man erfüllen? Und darüber würde ich am liebsten nochmal 3 Stunden reden, weil vielleicht würden Leute meinen, ich müsste mich einsetzen für Menschen in Jugoslawien beziehungsweise Bosnien oder Serbien oder für,
oder in Dortmund.
Oder in Dortmund oder für Integration. Aber naja, die Welt, die ich schaffen möchte, ist eine, die nicht darauf reduziert ist, dass ich diese ethnische Zugehörigkeit habe oder ich hier aktuell lebe, sondern eine, die übergreifend alle inkludiert.
Sie denken globaler.
Ich denke globaler, und das wurde dann eben deutlich in der Satzung, weil die ja für die Ewigkeit auch festgelegt wird. Und ja, diese Aktivität fand ich einmal hilfreich, das zu definieren. Und wir haben dann die Rechtsform der Stiftung ausgewählt, doch auch die anderen, ob es ein Verein oder anderes wäre, hätte genauso gut geklappt. Denn alles ist gemeinnützig, also für uns, so wie wir es ja auch machen. Und das war entscheidend. Dann kamen noch andere Faktoren hinzu, die sehr hilfreich zu festzulegen waren, wie beispielsweise die 100%-Spende, sprich, eine Spende kommt zu 100% an und alle Verwaltungskosten, die wir natürlich auch haben mit Büro und Personal, die werden entweder von mir getragen, zum großen Teil auch weiterhin, oder von unterstützenden Unternehmen oder auch Privatpersonen.
Also die Spende des kleinen Mannes geht zu 100% in das Projekt.
Von ab 1 Euro.
Oder auch des großen Mannes.
Genau, unabhängig vom Betrag, außer jemand regelt das mit uns sehr persönlich und sagt, ich möchte auch die Stiftung mittragen und die Verwaltungskosten mittragen, sagen wir, jede Spende kann sonst 1:1 wirklich eingesetzt werden.
Bei der Entwicklung dieser Stiftung, hatten Sie da gute Berater? Ich denke, ein junger Mann mit viel Geld, der begegnet auch vielen unechten Freunden, muss sehr misstrauisch sein.
Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich 6-7 Jahre Erfahrungen mit diesem Misstrauen. Mhm. Und die haben mich auch dann geprägt. Am Ende habe ich gelernt, in Bücher zu vertrauen und auch ja, in die Wissenschaft. Weil die ist viel mehr objektiv als die Person, die gerade neben mir ist. Und darauf habe ich dann viel Vertrauen gelegt. Also Dr. Milicevic hat mich bei der rechtlichen Sache unterstützt und dann die operationelle habe ich mir angelernt, beziehungsweise auch geschaut, was gibt es denn für funktionelle Modelle in Deutschland, aber auch darüber hinaus, was jetzt die Aktivitäten betrifft.
Ihre Stiftung hieß zuerst die Neffen-Subotic-Stiftung und jetzt ist sie umbenannt in Welfare-Stiftung. Wieso?
Weil ich da nicht alleine arbeite, einerseits, und weil es auch irrelevant ist, ob da mein Name drauf ist. Denn ich bin da, ich arbeite da, also fest.
Das ist Ihr Hauptjob?
Das ist mein Hauptjob, ja. Und eigentlich seit 12 Jahren, also ich habe immer im Ehrenamt gearbeitet, aber Ehrenamt bei mir bedeutet Minimum von 40 Stunden die Woche. Und den Namen wollte ich ändern, weil ich halt nicht das alleine mache. Wir haben jetzt mittlerweile 14 Mitarbeitende, 30 BotschafterInnen, über 200 Volunteers, 40.000 knapp Unterstützende. Also es ist viel mehr als ich. Und ja, dieses Bild wollten wir dann auch entsprechend anpassen, weil Welfare ist auch ein faszinierender Begriff. Well, so wie er buchstabiert wird, bedeutet, kommt aus dem Englischen, bedeutet gut, aber auch Quelle, also auch so eine Wasserquelle. Und fair steht für Fairness, ja, ja, was wir alle natürlich verstehen.
Wasser, das ist eigentlich das Stichwort, denn was Sie machen mit der Stiftung, Menschen Wasser geben.
Ja, also es geht um das Menschenrecht auf Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung, denn das sind die Lebensgrundlagen für ein menschenwürdiges Leben mit Gesundheit, Bildung und damit auch Zukunftschancen. Weil Wasser ist ein Mittel zu einem Zweck. Es geht darum, diesen Zugang zu dem Grundwasser, das da ist, reichlich zu sichern und auch das Wissen, was notwendig ist, um solche Anlagen auch zu warten, zu reparieren und natürlich auch zu nutzen im Alltag. Und das ist wesentlich auch da belegt, dass eine Investition in solche Projekte das Vierfache an Bruttoinlandsprodukt zurückbringen. Mhm. Weil Frauen und Kinder nicht mehr 4, 5, 6, 7 Stunden unterwegs sind, um verdrecktes Wasser zu holen, sondern Zugang zu Trinkwasser, also sauberem Wasser, direkt in der Gemeinde oder an der Schule bekommen.
Ja, man muss jetzt noch ergänzen, Ihre Projekte finden in Afrika statt.
Nicht in Gesamtafrika, sondern wir sind gezielt in ländlichen Regionen, weil dort die meisten Menschen leben und die meisten sind von extremer Armut betroffen, sprich weniger als $2 pro Person pro Tag, die erwerbstätig ist. Und die Länder, in denen wir arbeiten, sind Äthiopien, Kenia und Tansania. Mhm.
Wasser ist Menschenwürde, sagen Sie, aber auch eine Form von Autonomie.
Es ist sehr viel, was an Effekten das bedeutet. Also wenn man unser Leben sich vorstellt, also selbst hier in Deutschland und es gäbe kein Wasser oder Wasser wäre limitiert, dann könnten wir einsehen, welche Bedeutung das für alles hat. Von Industrie, Agrikultur bis hin zum privaten Gebrauch. Und Fakt ist, in den Ländern und Regionen, in denen wir arbeiten, da fehlt es schon am privaten Gebrauch. Deshalb auch geht jeden Tag gehen mehrere Stunden hin, um dann an verdrecktes Wasser zu gelangen, wenn es keine saubere Wasserquelle nun mal gibt. Und das Absurde an dem Ganzen ist, Menschen laufen dann im Schnitt 6 Kilometer tagtäglich, um verdrecktes Wasser zu holen, wenn häufig 50 oder 100 Meter unter ihren Füßen reichlich Grundwasser für den privaten Gebrauch vorhanden ist. Und diesen Zugang, den schaffen wir.
Sie schreiben auf den Online-Stiftungsseiten, wir dienen und nicht etwa wir helfen. Was ist für Sie der Unterschied?
Wenn wir sagen würden, dass wir helfen, dann müssten wir ganz viel ignorieren. Denn Tatsache ist, helfen uns denn die Menschen, die für einen Hungerlohn unsere Materialien hier bereitstellen, die wir brauchen für unsere Elektrikprodukte, für unsere Autos, für alles Weitere? Helfen die uns, dass sie uns erlauben, so zu leben, wie wir das tun, indem wir das Klima komplett vernachlässigen? Weil hier führt das mal alle 2 Jahre zu einer Überschwemmung. Dort, also jetzt in Kenia beispielsweise am Projektland, konnten wir eine Projektreise nicht durchführen, weil die Straßen komplett überschwemmt waren und das in großen Gebieten und das zum wiederholten Mal und das auch jetzt zunehmend immer wieder mehr. Das ist dort die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen. Ja. Und wenn wir sagen, wir helfen dort, dann nehmen wir nicht wahr, was wir alles an Schaden anrichten. Deshalb versuchen wir da, das entsprechend zu kontextualisieren, indem wir einen anderen Begriff anwenden, der es eher akkurat beschreibt.
Um uns die Arbeit der Stiftung mal plausibler zu machen, können Sie mal ein konkretes Projekt vorstellen?
Klar, bei uns sind alle Projekte wie am Fließband, also fortlaufend werden Projekte realisiert, mittlerweile über 500. Und alle umfassen eben Wasserkomponente und auch Sanitärkomponente, sprich in Mailiham Schule beispielsweise in Tigray. An der Schule wurden dann Wasseranlagen installiert, die auf das Grundwasser zugehen und dann die Schulgemeinde von knapp 500 Kindern und Lehrpersonen auch tagtäglich versorgt und zusätzlich dazu dann auch Sanitäranlagen, also Toiletten. Weil man kann sich vorstellen, wenn eine Schule keine Toiletten bietet, ja, vielleicht ein paar mutige Jungs machen da noch mit, aber vor allem Mädchen im pubertären Alter, den kann man nicht zumuten, dann noch zur Schule zu gehen. Vor allem dann, wenn das Zuhause nicht unmittelbar ums Eck ist, sondern manchmal auch mehrere Stunden weit entfernt.
Bei Ihren persönlichen Besuchen in Afrika, was hat Sie dort am meisten überrascht, fasziniert?
Ich möchte betonen, wir sind in Ostafrika und da in 3 Ländern. Afrika ist riesig. Was mich am meisten berührt hat, dort zu sein, ist die Dynamik der Gesellschaft. Es ist eine sehr junge Gesellschaft. Das merkt man sofort, wenn man dort landet. Vor allem im Vergleich zu Deutschland, was ja wo das Durchschnittsalter, ja, ich glaube, über 50 ist oder so um die. Dort haben wir ein Durchschnittsalter von teils unter 20. Also das ist sehr deutlich und entsprechend auch die Dynamik damit einhergeht. Ja, also ich kann mit dem Handy viel besser zahlen in Kenia, als ich in Deutschland zahlen kann. Es ist viel einfacher, Geld zu transferieren. Also technologisch gibt es in den Städten auf jeden Fall einen großen Fortschritt, der sich zum Teil auch in den ländlichen Regionen auswirkt. Und gefühlt jedes Jahr passiert eine Menge. Ja, weil viele Leute arbeiten an vielen Dingen, auch wenn die Situation als andere als leichter wird. Aber man hat eben viel Kraft und viel Energie und das ist sehr deutlich spürbar.
Sie persönlich haben einen Downsizing-Prozess durchgemacht, zogen aus im Riesenhaus in immer kleinere Wohnungen, haben kein Auto mehr, nur noch die nötigsten Klamotten, kaum noch Besitz. Und nach dieser Befreiung vom Überfluss fehlt Ihnen nichts?
Oh, mir fehlt sehr viel, aber nichts davon ist materiell. Und deshalb bin ich froh, weniger zu haben, weil vieles, was ich davor hatte, also mit den mehreren Autos oder ein großes Haus, das braucht ja alles Zeit und wiederum mehr Geld, um zu pflegen. Und jetzt habe ich einfach viel mehr Zeit für das Wesentliche. Und das ist dann auch mal mit Freunden zusammen sein, mal Sachen. Also wenn ich jetzt zu Hause einen Schlüssel verlege, ja, ich habe halt nicht so viele Sachen. Das heißt, ich finde den super schnell. Das ist auch sehr angenehm. Und ich habe eine Übersicht in meinem Schrank. Ich gucke da rein, da sind die gleichen Klamotten, wie es schon seit Jahren. Und irgendwie ist das auch befriedigend, dass ich mich nicht damit auseinandersetzen muss, was ziehe ich bloß an oder wie viel Auswahl ist da oder ich muss meine Auswahl erweitern, sondern ich kann mich stattdessen mit schöneren Dingen auseinandersetzen, wie wann kann ich diesen Freund treffen, weil das mache ich lieber als shoppen gehen.
Sie haben aber immer noch, vermute ich mal, ein beruhigendes Bankkonto im Hintergrund, können sich die Bescheidenheit also auch leisten. Andere sind ja dazu gezwungen, bescheiden zu sein, ist ein Unterschied.
De facto ist das ein Unterschied, absolut. Und gleichzeitig gibt es nicht wenige Menschen in meiner damaligen Situation, die viel mehr Möglichkeiten hätten, sich von Materialien zu entfernen. Ich meine, ich glaube, im Durchschnitt in Deutschland kaufen Leute 60 Kleidungsartikel pro Jahr. Ich gehöre nicht dazu. Das ist vor allem auch die jüngere Generation. Und das trägt ja enormen Schaden. Also scheinbar, da ist das Geld da. Aber es wird für etwas ausgegeben, was man A, dann nicht braucht. 60 Artikel, das kriegst du ja gar nicht einen Schrank voll. Und das andere ist, es fehlt dann ja umso mehr Zeit für das Wesentliche, weil Geld ausgeben mag zwar leicht sein, kostet aber Zeit.
Die Hörerinnen und Hörer zu Hause denken jetzt, super Sache, wenn ich so viel Geld hätte wie der Subotic, dann würde ich das auch machen, so eine Stiftung. Aber ich als kleiner Mensch kann ja nichts bewirken. Sie sagen dagegen, Quatsch, jeder hat die Möglichkeit, das, was in ihm steckt, zu nutzen. Wie?
Oh, Engagement ist super, wenn man einfach mal diese Geldkomponente wegdenkt. Man kann sagen, entweder kann ich spenden oder nicht, dann kann man sich finanziell tätigen. Aber ich meine, wenn man sich auseinandersetzt mit Themen, sich informiert, sich selbst sensibilisiert und diese Informationen in die Gesellschaft hineinträgt, bei kleinen Gesprächen mal immer so, das ist wertvoll. Wenn man dann die Informationen auch dazu nutzt, um seine eigenen Entscheidungen, ob das jetzt politische Entscheidungen sind oder also als Wählerin oder auch als Konsumentin entsprechend auch viel bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, das gehört dazu. Ja, und gleichzeitig auch eben im zivilgesellschaftlichen Kontext eine Erwartungshaltung zu schaffen, denn die braucht ja erstmal eine Haltung und die braucht wahrscheinlich erstmal eine Information, da sich für einzusetzen. Denn wie schön wäre es, wenn ab morgen niemand mehr spendet, ja, aber alle super bewusste Entscheidungen treffen und auch wirklich werteorientierend durchs Leben gehen. So, das ist ein schönes Gedankenexperiment, denn das bedarf kein Geld. Es bedarf sicherlich Zeit. Das auf jeden Fall. Alleine, von alleine kommt das nicht. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und diese Art von Sensibilisierungsarbeit, so etwas, was unsere Volunteers und auch BotschafterInnen auf sehr vorbildliche Art und Weise tun. Und das geht auf und das macht auch Spaß und das schafft auch ganz neue Gespräche, weil plötzlich ist man die Person im Freundeskreis, zu der Leute gehen und fragen, hey, ich habe jetzt diese und diese Entscheidung, ich weiß nicht, wie ich das tun soll. So, wie würdest du denn damit umgehen? Und genau das brauchen wir. Viel mehr Menschen, die auch informiert gute Entscheidungen treffen.
Könnte Folgendes passieren. Ihnen wird langweilig und Sie werden doch noch Trainer oder Sportdirektor bei einem großen Fußballverein.
Nein, das ist so weit ausgeschlossen. Die Möglichkeit gibt es nicht.
Dieses Gespräch zeichnen wir kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft auf. Wenn es gesendet wird, dann sind schon zwei Gruppenspiele gelaufen. Ich kann Sie jetzt ganz unschuldig fragen, wer wird Fußball-Europameister?
Und ich würde sagen, ich weiß es nicht.
Ein Tipp.
Ein Tipp kann ich immer abgeben. Zuletzt habe ich den Tipp Frankreich abgegeben, deshalb bleibe ich dem auch treu.
Frankreich. Vielen Dank, Neven Subotic, Ex-Fußballer, Stifter und vielen ein Vorbild, aber kein Heiliger. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Paulus Müller in den Zwischentönen eine Evolutionsbiologin mit dem sehr schönen Namen Miriam Liedvogel. Und eine letzte Wunschmusik von Devin Subotic haben wir noch. Es ist ein Lied von einem der berühmtesten Rapper der Welt, Kendrick Lamar. Humble heißt der Song. Eine Aufforderung zu was? Zu Bescheidenheit, zu Demut?
Ja, auch. Und gleichzeitig ist er in einer Kirche während dem Kick-Video und ist alles andere als das. Also er widerspricht sich selbst, aber darum geht es auch, authentisch, ehrlich und selbstkritisch mit sich selbst umzugehen und mit einer Branche. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. Douce with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westy World with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.